Mir gegenüber sitzt Bernd Saling, Regisseur von Koschka und vielen anderen Kinderfilmen. Ich sage erstmal Hallo.
Hallo.
Wir sind bei Goldenen Spatzen und du kennst ja viele Leute, hast eben auch so erzählt. Die große Premiere von Koschka war ja hier in Erfurt jetzt von dem Film. Es geht um einen 8-jährigen, 9-jährigen Jungen namens Jan, dem eine Katze zuläuft und da ergibt sich allerhand draus. Aber ich will erstmal, bevor wir den Film reden, darauf hinaus, und das finde ich sympathisch, du bist schon so lange im Filmgeschäft, in der Nacht vor der Premiere hast du schlecht geschlafen. Also erzähl mal, warum dir eigentlich immer noch die Muffe geht.
Ja, das ist eigentlich folgerichtig. Ich meine, das ist wieder ein Film, an dem wir quasi, wenn der ins Kino kommt, 10 Jahre gearbeitet haben. Und allein das Sounddesign hat 3 Monate gedauert. Und dann sind diese Filme für Kinder sehr herausfordernd, die ich mache. Die sind leise erzählt, lange Einstellungen, komplexe Geschichten. Und dann weiß ich eben nicht wirklich, ob ich Kinder von heute, besonders jetzt ganz kleine Kinder, es ist ja ab so 5, 6 bis sagen wir mal 9, ob ich die überfordere.
Ich glaube, das hat dich am meisten beschäftigt, ne? Also ob der Film, kann man so sagen, geeignet ist für die Zielgruppe. Jetzt klinge ich schon wieder so ein bisschen zu marktstrategisch, aber man kann es ja wirklich auch so formulieren, ne? Das sagst du ja, glaube ich, ne? Funktioniert der, also sind 4, 5-Jährige bereit, sich auf 80 Minuten auf so eine ruhige Geschichte einzulassen?
Ja, also ich meine, ich mute ihnen viel zu und das mache ich mit Absicht, weil ich will, dass Film als Kunst auch kennengelernt wird von kleineren Kindern. Und es ist ein klassischer Arthouse-Film. So, und dann ist halt die Frage, wo gehen sie wirklich noch mit? Nun haben wir diesen Bonus, dass wir Katzen und Katzenbabys, Katzenkinder haben, wo sie immer wieder andocken können. Aber dazwischen sind ganz stille Momente. Es ist wenig Musik, wenn dann dort, wo es sein muss. Tolle Musik von Christian Cusio. Aber funktioniert das noch? Das ist die große Frage und die stelle ich mir in der Nacht davor, wenn das ist der Moment der Wahrheit.
Und der Moment der Wahrheit, wir haben ihn ja gemeinsam erlebt. Du saßt eine Reihe vor mir. Wie würdest du es bewerten, bevor ich jetzt sage, also ich gebe schon mal vor, ich war sogar angenehm überrascht, was die Reaktion des Publikums angeht.
Ich war total angenehm überrascht, dass so eine konzentrierte Stille, man muss bloß mal, sagen wir mal, in anderen Ländern ins Kino gehen, wo dann weiter geredet wird, wo die Kinder permanent auf ihr Handy gucken und so. Das war da nicht, weil das braucht die Geschichte auch, dass man wirklich folgt, sonst wird es schwierig. Und das war, nun ist es ein Festival, wissen die Kinder auch, da sehen sie besondere Filme, ist vielleicht noch ein bisschen was anderes zum normalen Kinobetrieb, aber es war unglaublich Aufmerksamkeit im Kino und das hat mich sehr gefreut.
Und toll ist ja bei solchen Momenten auch, also die beiden Hauptdarsteller und die Hauptdarstellerin sehr jung waren da und natürlich auch deren Eltern, Großeltern, also vom Hauptdarsteller Sebastian Erbes, habe ich da gesehen, da waren auch die Großeltern da und die sprichst du ja danach auch alle. Also wie sind dann die Gespräche? Das ist ja schon sowas von Familienzusammenführung oder ich weiß nicht, wie man das nennt.
Ist es, weil unser Hauptdarsteller wohnt auch gar nicht mehr in Deutschland. Die sind woanders hingezogen und jetzt kam halt auch die Familie extra dafür zusammen. Und da war tatsächlich Opa, Oma, und dann auch bei den anderen Familien der Kinder waren halt die ganze, ich habe den Vater von dem zweiten Hauptdarsteller zum ersten Mal kennengelernt. Und das war ganz spannend, weil er macht Projekte mit Schulklassen hier in Buchenwald. Von NRW kommt der mit den 10. nach Buchenwald eine Woche. Und ich fahre immer mit 10. aus Potsdam eine Woche nach Ravensbrück, um dort Filmwerkstätten zu betreuen. Auf einmal haben sich da ganz andere Möglichkeiten wieder ergeben, wo man sagt, lass uns da mal zusammenarbeiten. Also das sind so ganz tolle, schöne Gespräche. Wir waren zusammen Mittagessen mit allen, haben die nochmal irgendwie eingeladen. Und so glückliche Eltern zu erleben, das ist halt für mich sowieso das Schönste im Kino, wenn Kinder mit Erwachsenen zusammen diese Kindheitsgeschichte sehen. Ich war ja letztes Jahr mit Ab morgen bin ich mutig hier. Ich habe jetzt vor kurzem die zweite, in all diesen, der lief auf 50 Festivals inzwischen, ich habe ganz viel Schulkino betreut, die zweite Vorstellung am Abend mit Erwachsenen mit diesem Film gehabt, der sich total für Erwachsene eignet. Aber wenn man einmal diesen Stempel Kinderfilm in Deutschland hat, gibt es kaum noch eine Chance, den Film am Abend vor Erwachsenen zu zeigen.
Interessant. Ich merke mir das mal als spätere Frage. Also das ist nämlich auch ein guter Punkt, dieses Labeln, das ist so das Stichwort. Und du sagst jetzt so, hast ja schon beschrieben, jetzt sind wir hier in Erfurt, jetzt war die Premiere und wir machen jetzt mal so ein bisschen so eine Rückblende. Du hast gesagt, 10 Jahre Vorbereitungszeit. Wie fing denn Koschka an? Weil du hast ja parallel, wir haben es gerade gehört, ja auch andere Filme gedreht und du scheinst dann immer parallel verschiedene Projekte vorzubereiten. Und was war bei Koschka der Ausgangspunkt?
Bei Koschka war der Ausgangspunkt, wie bei so vielen Geschichten, eine Sache, die in meinem eigenen Leben passiert ist. Wir hatten eine Katze, die hieß Kleopatra, die ist inzwischen schon gestorben leider. Und die hatte einen Wurf in unserem Wohnzimmer. Da haben wir da ganz viele Nester gebaut und hat sie das Unbequemste genommen eigentlich, wo man kaum rankommt. Und und dann habe ich 2 Monate lang, das waren so 5 kleine Katzen, habe ich da fast nichts anderes mehr gemacht, als denen beim Wachsen zuschauen. Das war so faszinierend. Natürlich müsste man zum Tierarzt, dann freust du dich, wenn die erste Katze nicht mehr nur trinkt, sondern auch Futter nimmt. Eine Katze hat überhaupt nicht Futter genommen. Da musste man am Ende Thunfisch hin tun. Und die blieb dann noch bei mir. Die hat ihr ganzes Leben lang nur Thunfisch gefressen. Also solche Geschichten. Und ich habe viel fotografiert damals. Also ganz viel. Ja klar, ich bin Fotograf und kleine Katzen fotografieren ist ja was Wunderbares, auch nicht leicht. Ich habe dann viel auf dem Bauch gelegen und versucht, da Fotos zu machen. Und als ich dann Monate später diese Fotos gesehen habe, dann dachte ich, ich will unbedingt einen Kinofilm machen, wo diese Bilder drin sind.
Und die sind jetzt ja auch drin, Bewegtbilder. Das wäre schon die nächste Frage, weil ich habe den Film geschaut und gedacht, wie aufwendig ist es, so eine Katze, und das ist jetzt schon das falsche Wort, zu dressieren, weil das geht ja wahrscheinlich nicht. Du hast ja, glaube ich, auch gesagt, es gab keinen Tiertrainer oder so. Also wie dreht man, also mit Kindern ist ja auch, kannst du auch gleich was dazu sagen, ist schon was Besonderes zu drehen, aber mit Tieren, in dem Fall Katzen, ist ja nochmal aufwendiger. Wie hast du das gemacht?
Naja, mit kleinen Kindern drehen zum einen, also es waren 7-8-jährige Kinder, mit denen habe ich noch nie gearbeitet. Und das ist anders als mit 12-jährigen Kindern. Das muss man mal vorab sagen. Und das mit Katzen, also das erste Gremium, was dieses Projekt schon sehr früh gefördert hat, war das BKM damals, ist ja jetzt die FFA, Bundeskulturministerium. Und da wurde im Gremium gefragt, ist ja eine tolle Geschichte, aber wie will er das machen? Und diese Frage habe ich mir auch immer wieder gestellt. Wie will ich das machen, dass wir tatsächlich mit einer Katzenfamilie drehen können, von der Geburt bis hin zu den Jungkatzen? Und das war auch, wir haben erst gedacht, wir arbeiten mit Züchtern zusammen, aber das waren dann so Katzen, die ich nicht im Film haben möchte. Und ich wollte ja eine ganz normale Hauskatze, so eine gestreifte, wie wir alle haben, wenn wir eine haben. Und das war dann wirklich schwierig. Wir haben den Dreh schon auf den Mai verlegt, wo viele Katzen, die Maikätzchen geboren werden. Das ist uns wieder auf die Füße gefallen, weil dann die Schulen den Kindern, die wir ausgesucht haben, nicht drehfrei geben wollten. Ja, und dann irgendwann sagte unser Komponist, du, ich kenne ja einen, der hat 2 Katzen, die sind gerade tragend und ich glaube, der ist so cool und würde das auch mal im Film zur Verfügung stellen. Dann ist unser Produktionsleiter da hochgefahren nach Rostock und kam mit 2 Katzen wieder, die demnächst auch, die offensichtlich tragend sind. Und dann haben wir eben dann angefangen auch mit Drehen. Das passte dann wirklich so, wie wir uns das gedacht haben, als die beiden ihre Jungen bekommen haben. Dann gab es eine sogenannte Catcam. Also wir haben alles gesplittet, was überhaupt geht, was nicht mit den Kindern gedreht werden muss. Und die hatten die Aufgabe, diese Katzenaufnahmen zu bekommen, was auch ganz schwer war, weil die Katzen machen halt nicht, was im Drehbuch steht.
Das ist eben das Ding, das hast du ja auch beschrieben. Jetzt muss ich auch nochmal nachfragen. Also im Film kommen ja 4 Katzen vor, Mutterkatze und 3 2 und 3 Babykatzen, ne? Und wie viele waren es jetzt real? Also man dreht ja wahrscheinlich mit noch mehr Katzen, wie du es ja gerade beschrieben hast.
Also es waren 2 Mütter, die insgesamt 5 Katzen geworfen haben. Von den 5 Katzen haben wir 3 im Film, was auch ganz wichtig ist. Also erstens war eine Katze, die hat gar nicht gehört. Das ist eine Albino-Katze gewesen. Die ist dann auch auf dem Bauernhof geblieben, auf dem wir gedreht haben. Der ist so ein geschützter Hof, wo sie auch mal raus kann. Das ist ja immer schwierig bei diesen weißen Katzen. Da müssen sie immer drin bleiben, damit sie nicht überfahren werden. Und wenn wir die Jungkatzen zum Drehen rübergeholt haben, also die wohnten direkt neben der Wohnung, der Dekoration Wohnung, in der wir gedreht haben, da hatten sie ihr eigenes Zimmer, wo auch Ruhe ist, wo sie betreut wurden von einer Tierpflegerin. Und dass wir den beiden Müttern nicht alle Katzen mit einmal wegnehmen und die da an der Uhr drehen, haben wir immer nur eben drei nehmen brauchen, die anderen blieben bei ihnen. Und dann hat sich das, es ist ja immer die Frage, wie dreht man diesen Film artgerecht? Wie wird man diesen Katzen so, wie macht man das?
Und das habe ich mich ja auch gefragt, wir sind jetzt ganz schön im Detail, aber ich kann schon mal sagen, liebe Hörerinnen und Hörer, wenn ihr die Gelegenheit habt, Koschka zu sehen, dann wird er hoffentlich dann auch mal dann regulär im Kino zu sehen sein, dann wisst ihr, was ich meine. Es gibt eine Szene, Katze Koschka klettert auf die Spüle und reißt ein Bild von der Wand. Da habe ich gedacht, wie lange werden sie das gedreht haben? Und du hast aber verraten, ich bin schon vorweg, das ist einfach so spontan entstanden und du hast dann eher umgedreht mit dem kleinen Hauptdarsteller Sebastian Erbers gesagt, jetzt drehen wir die Reaktion dazu.
Naja, ganz so war es nicht. Also wir haben dann halt immer große Netze aufgestellt, also so, dass die Katze nicht überall hin kann in der Wohnung. Und in dem Fall in der Küche war geplant, der Junge geht an den Kühlschrank, will was zu fressen, gucken, was sie fressen könnte, und sie guckt in den Kühlschrank. Und statt zum Kühlschrank zu gehen, ist er da einfach auf die Spüle gesprungen und hat da an der Uhr gedreht, das, so ein Bild abgeräumt und hat das gemacht. Und dann haben wir gesagt, okay, wenn so rum geht's natürlich auch. Wir gucken, was die Katze gemacht hat und dann inszenieren wir nach. Das heißt, wir haben unserem Hauptdarsteller nochmal erzählt, was die Katze gemacht hat, wo er hingucken, es müssen auch noch Blickrichtung stimmen, es muss das Licht stimmen. Was übrigens auch bei der Zweitkamera eben eine große Frage ist, passt das zusammen vom Licht, von der Blickrichtung der Katze und all diese Dinge. Ne? Und dann haben wir das eben nachgedreht. Das war auch eine Methode, die wir gewählt haben. Und einen Drehtag haben wir komplett, da ist das ganze Team da geblieben für die Mutterkatze. Weil dann gab es wesentliche Einstellungen. Es gibt eine Szene, da werfen die Kinder, haben sich Namen aufgeschrieben und wollen rauskriegen, wie die Katze heißt und werfen ihr so Namen zu. Und die Katze soll drauf reagieren. Wir haben Stunden, immer wenn die Katze da auf diesen Sessel gesetzt, dann gestreichelt, dann wollten wir drehen, Katze runtergesprungen. Das hat sie 3 Stunden lang gemacht, dann sind wir Mittagessen gegangen, haben gesagt, okay, das kriegen wir vielleicht gar nicht mehr heute. Sind zurückgekommen, haben die Katze hingesetzt, die hat das gemacht, was sie sollte, und wir hatten diese Einstellung im Kasten. Da gab es eine Einstellung, Katze versteckt sich unter der Couch, das hatten wir in 10 Minuten. Und für die 4 Einstellungen haben wir wirklich den ganzen Drehtag gebraucht.
Das kann man also nicht planen. Jetzt gehen wir mal ganz kurz noch darauf ein, die Arbeit, du hast gesagt, noch nie mit so jungen Kindern, also 7-8-Jährigen gearbeitet. Das muss man ja auch den unseren Zuhörenden mal erklären, dass es ja nicht so, wie es bei erwachsenen Schauspielern und Schauspielern stattfindet. Man schickt ein Drehbuch von 80 Seiten, sagt, lernt das mal auswendig und dann sprechen wir uns wieder. Hier gehst du ja ganz anders vor. Vielleicht kannst du mal sagen, wie du das machst.
Nee, ich gehe ja grundsätzlich anders vor. Die Kinder kriegen bei mir nie ein Drehbuch. Die Eltern dürfen das logischerweise lesen, aber die Kinder nicht. Und sie sollen auch nicht die ganze Geschichte überhaupt kennen, weil das belastet die nur. Sie erfahren bei mir am Morgen, was wir heute so vorhaben, was die sagen, und dann machen wir das halt. Also, und dann ist es auch ziemlich das, was im Drehbuch ist. Aber mit kleinen Kindern, also als wir angefangen haben zu casten bei Jacqueline Rietz in Potsdam und die ersten Kinder kommen in den Raum, da dachte ich, oh verdammt, sind die klein. Das hatte ich schon vergessen, wie klein die sind. Und wir müssen ja auf Augenhöhe der Kinder kommen, in der Erzählweise, in der Kamera, in der Perspektive, in wie wir sie behandeln. Und das hinzukriegen ist erstmal ganz schwer. Also welches Kamerakonzept haben wir? Wir wollten dokumentarische Kamera wieder drehen, immer auf Augenhöhe. Wie schafft der Kameramann, der irgendwie, was weiß ich, 1,75 ist, da hinzukommen? Und dann, was ich eben überhaupt nicht wusste, Kinder in dem Alter sind oft nach der Mittagspause so müde, dass sie eigentlich nicht mehr drehen können. Wir hatten einen 7-Jährigen, der hat dann immer gekämpft, dass er noch unbedingt das machen will. Das ist ja nicht so, dass sie das nicht wollen. Sie können es einfach nicht mehr. Und dann kommt die Kinderbetreuerin, die Inga, eine ganz tolle Frau, mit der ich auch schon bei Ab morgen bin ich mutig gearbeitet habe, und sagt, du, der heult gleich. Ich sage, ja, ich sehe es, musst du mir nicht sagen. Wir müssen das, was wir mit ihm heute machen wollten noch und wofür wir auch noch offizielle Arbeitszeit haben, müssen wir entweder verschieben oder müssen es anders erzählen.
Und habt ihr es dann manchmal beides wahrscheinlich dann gemacht, verschoben und oder auch anders erzählt?
Naja, wir hatten hier den Luxus von 40 Drehtagen. Das haben ja nicht viele Kinderfilme, muss man mal ganz ehrlich sagen. Aber in der Arbeit mit kleinen Kindern sind 40 Drehtage dann eigentlich nicht mehr genug, wenn da noch Katzen im Spiel sind. Und auf der anderen Seite, ich meine, dieser, dieser wunderbare Hauptdarsteller, der Sebastian, den wir hatten, ich meine, der hatte 39 Drehtage. Der war natürlich völlig durch nach 39 Drehtagen. Selbst wenn ich 50 Drehtage finanziert kriegen würde, was vermute ich in meiner Karriere nicht mehr passiert, ich kann doch diesen kleinen Kindern nicht 50 Drehtage zumuten. Und dann kommt ja noch dazu, im Mai haben die Schule. Und die Klassenlehrerin von dem Hauptdarsteller hat gesagt, und die Direktorin, nö, machen wir nicht, das geben wir euch nicht frei. Dann die Schulrätin sagte, wie war's im Mai? Nee, das machen wir nicht, das gestatte ich nicht. Und dann ging es ins Ministerium und der Kollege sagte, ich muss mich da erstmal mit beschäftigen, um dann nach einer Woche oder 10 Tagen zu sagen, ja, das könnt ihr doch auch am Wochenende drehen. So lief das dann. Ja, und diese Gespräche hatten wir mit allen Kinderdarstellern, dass die im Mai quasi so viele Schulfehltage haben sollten.
Also ganz praktische Probleme auch und Ferien und Kinder sind müde. Nochmal eine Frage zum Dreh. Also wie du da vorgehst, wenn zum Beispiel so eine Szene ansteht, wie wir heute finden wir Namen für eine Katze oder probier mal aus, wie die Katze heißen könnte, du hast eben schon beschrieben. Wie ist es dann? Die Kids kommen am Morgen an und du verrätst ihnen dann erst, was heute gedreht wird und fragst dann, macht's ruhig auch eigene Vorschläge bei den Katzennamen, also wie läuft's?
Nee, das sage ich nicht. Nee, ich denke mir ja nicht ein Drehbuch aus, weil ich nicht will, dass das am Ende im Film ist. Ich suche die Kinder danach aus, dass ich ihnen eine Geschichte erzähle und so mache ich das schon im Casting. Und versuche, Kinder zu finden, die mir sehr gut zuhören und dann noch in der Lage sind, das emotional so zu verinnerlichen, dass es ihrs ist. Und hier beim Drehen haben wir das Ritual, dass wir uns früh mit der Kinderbetreuerin treffen in einem ruhigen Raum, wenn sie dann schon im Kostüm sind und in der Maske waren. Und dann erzähle ich ihnen eine Geschichte. Ich erzähle ihnen eine Geschichte, okay, ihr wisst ja, hier ist eine Katze zugelaufen und ihr wollt einfach mal rauskriegen, was ist der Name der Katze? Und dann schreibt ihr so Katzennamen auf, die euch einfallen. Ja? Und dann werft er der Katze diese Namen zu und guckt, wie sie reagiert. Und die reagiert aber nicht. Ne? Und dann dein Kumpel hier, der hat ja auf der Straße die Katze, die hat gesagt, tschüss Koschka. Und dann fragst du, sag mal, wie hast du die Katze auf der Straße genannt? Und er so, Koschka, also Katze auf Russisch. Und dann textet er sie auf Russisch zu. Das haben wir natürlich mit ihm nochmal besprochen, was er da auf Russisch sagen kann. Und das drehen wir jetzt. Und dann drehen wir das ja nicht an einem Stück, sondern wir drehen erst die beiden gemeinsam, dass man dieses Master hat. Dann drehen wir ihn, dann drehen wir ihn, dann drehen wir vielleicht noch übers Katzendummy. Hatten wir natürlich auch. Und das ist das einzige Mal in dem Fall im Film, weil das irgendwie nicht funktionierte. So läuft es ab. Und im besten Fall, wenn die Kinder gut drauf sind, wird es dann eine schöne Szene. Und im schlimmsten Fall, wenn die Kinder einen schlechten Tag haben oder ein Kind einen schlechten Tag haben, wird es halt nicht so gut in der Szene. Damit muss man dann auch leben.
Und du bist ja erfahren genug, um damit leben zu können. Koschka, ich sag's gerne nochmal, also wirklich ein ganz kleiner, ruhiger Film. Und das wäre jetzt im letzten Teil des Gesprächs auch die Fragen so in die Zukunft geschaut. Und zwar, jetzt hat er seine Premiere beim Goldenen Spatzen gehabt, Koschka. Und wie geht's jetzt weiter? Also wie wichtig ist so ein Festival wie der Goldene Spatz, möglicherweise noch mit einem Preis am Ende, aber überhaupt, dass man hier läuft, als Startrampe für, wir haben es ja gesehen beim Vorgängerfilm, Ab morgen bin ich mutig, für andere Festivals und auch für Kinoauswertungen.
Ja, also erstmal, unser Hauptdarsteller fragte auch, bist du Freitag noch da, wenn die Preisverleihung ist? Ja, nee, da bin ich nicht da, weil nach meiner Erfahrung wird eine Kinderjury, die aus älteren Kindern stehen, auch keinen Preis einem Film geben, wo 8-Jährige die Hauptrolle spielen. Und es ist mir inzwischen auch egal, ob ein Film einen Preis gibt. Für mich ist es wichtig, wie der hier in den Köpfen der Zuschauer bleibt. Und das ist das Wichtige an so einem Festival. Ein Festival kreiert, und das schafft der Spatz sehr gut, eine ganz besondere Kinosituation, wo alle wissen, hier läuft jetzt nicht James Bond und die Minions, hier läuft ein ganz besonderer Film, wo Leute versuchen, was anders zu machen. Und diese Bereitschaft strahlt aus. Also das heißt, der Film kriegt eine Aura, die er vielleicht, wenn er ganz normal ins Kino kommt, gleich am Anfang nicht kriegen würde. Deswegen ist so ein Festival ganz wichtig. Und es gibt einen zweiten Bereich. Es gibt keine Filme mit und für kleine Kinder im Kinobereich, weltweit. Die werden einfach nicht mehr produziert. Es gibt Animationsfilme für die Kleinen, aber es gibt keine Live-Action-Filme. da wir ja 4-5 Jahre finanziert haben, wissen wir auch warum, weil die Förderungen fragen, ja, gehen denn da die älteren Kinder rein? Und da müssen wir ganz ehrlich sagen, nein, das machen sie nicht. Ein 12-Jähriger geht nicht in einen Film, in den ein 8-Jähriger die Hauptrolle spielt. Und damit hast du schon ein Finanzierungsproblem, weil du dieses Familienprinzip nicht darstellen kannst, weil der Film halt dann über kürzere Zeit nicht so viel abwirft. Na, und ich mache mir überhaupt keine Sorgen, dass wir hier haufenweise noch Festival, haben wir jetzt schon, Festivalanfragen. Wir waren in Slien mit dem Film gerade, da war die Weltpremiere. Jetzt fragen überall Festivals in Athen, in Italien und überall fragen sie an, ob sie den Film sehen, zeigen können. Und ich hoffe, dass auch einige der Kinderdarsteller dann da mal hinfahren können, weil das wäre auch noch ein besonderes Erlebnis. Es war für sie hier, die waren völlig platt gestern Abend, halt mit Interviews und mit Q&A danach. Und ich meine, die sind neun jetzt. War sowieso schon spannend, aber ich würde es ihnen auch gönnen, dass sie dann mal im Ausland sind. Ja, und dann im Kino, ich meine, wir haben Farbfilm als Kinoverleih, einer der renommiertesten die sich sehr gut auskennen, auch viele Filme für kleinere Kinder, wenn sie denn mal entstanden sind, verliehen haben. Also ich habe da total gute Hoffnung, dass wir auch im Kino über längere Zeit gute Zuschauerzahlen haben.
Das ist gut und wir können ja mal den Vorgängerfilm nehmen. Ab morgen bin ich mutig, weil ich finde immer, einmal ist es ja das bei Festivals, das finde ich super, wie du gerade beschreibst, wie es dann laufen wird. Aber die Kunst ist immer auch regulär ins Kino dann zu kommen. Ich nehme jetzt mal ab morgen bin ich mutig als Beispiel. Köln war damals hier in Deutschland dann große Premiere, im Oktober war das, glaube ich. Und da habe ich extra geschaut zum Deutschlandstart, wo läuft der hier in der Ecke am nächsten geografisch gesehen, das war Leipzig. Und ein paar Monate später lief er hier nebenan mal am Wochenende im Kinoclub, was ich schon gut fand, dass er wenigstens da mal lief. Ab morgen bin ich mutig. Aber das war's. Ne? Also wir Thüringer, wir sind kein großes Bundesland, aber ich will nur sagen, bei so einem kleinen, wunderbaren Film wie Ab morgen bin ich mutig oder Koschka ist die reguläre Kinoauswertung schon auch eine Herausforderung.
Wir können uns einfach nicht stemmen gegen die Blockbuster in ihrem Budget, in ihren Möglichkeiten. Und die Kinos müssen aber diese Filme zeigen, damit sie auch irgendwie Förderung bekommen. Und dann passiert es ja eben oft, dass der Ab morgen bin ich mutig, läuft dann an einem Schultag um 14 Uhr. Und um 16 Uhr läuft Schule der magischen Tiere Teil 4 oder Teil 3. Das ist dann eben die Realität. Und wobei, also wir haben jetzt ganz viel Zuschauerzahlen. Also wir müssten jetzt so bei, ich schätze mal, 15.000 Zuschauern liegen, mit Ab morgen bin ich mutig, über die Schulkinowochen gemacht. Ich habe mir das dann auch gegönnt, da mit hinzufahren. Ich war gerade in Naumburg, in meiner Geburtsstadt, habe da ein langes Filmgespräch gehabt. Ich war in Halle im Lux-Kino, 3/4 Stunde nach dem Film ein Gespräch mit 2 Schulklassen. Und dann, wo man sieht, dass der Film, ich war gerade in Tadschikistan und Usbekistan, habe dort Filmgespräche mit Ab morgen bin ich mutig. Ich habe jetzt eine Einladung nach Los Angeles bekommen über das Goethe-Institut, wo ich nicht weiß, ob ich da jetzt hinfahre. Aber ich sag mal, so ein Film hat eine große Langlebigkeit, weil es diese Liebesgeschichten, die einen zeitlosen Konflikt haben, halt auch nicht so oft gibt aus Perspektive eines 12-Jährigen. Dann noch mit so einem wunderbaren Darsteller, der sehr berührt. Die setzen sich durch. Also ich habe da überhaupt keinen Zweifel. Über längere Zeit sieht das dann gar nicht mehr so schlecht aus. Und am Ende zählt ja doch, wie stark habe ich es geschafft, Zuschauer zu berühren. Gestern kam jemand zu mir und sagte, ein Erwachsener, eine Frau, und meinte, ja, das ist ja so still und so langsam, auch in den Einstellungen, und so unspektakulär, dass es ganz tief reingeht. Und das ist das, was ich meine. Das sind ja dann Kinoerlebnisse, die vergessen die nicht, dass ein Film auch noch was anderes kann. Und wenn ich da eben nur 10 erreiche, erreiche ich nur 10. Aber dann erreiche ich morgen nochmal 10 und in 10 Jahren Blindgänger läuft immer noch. Ich hatte jetzt gerade ein Filmgespräch und war ganz wunderbar.
Letzte Frage, und es passt auch ganz gut, weil Sie die erwachsene Frau nochmal erwähnt haben, und das ist nämlich die übrig gebliebene Frage mit den Labels, weil Sie meinten, Kinderfilme funktionieren natürlich genauso gut für Erwachsene. Auf der einen Seite brauchen wir ja Labels, also schon bei den ganz praktischen Gründen, Filmförderung, Sie haben es schon gesagt. Auf der anderen Seite, in der idealen Welt, vielleicht können Sie mal beschreiben, wie die ideale Welt aussieht. Sagt dem Motto, schau den Film, der ist gut, der wird dich berühren, oder wie wär's denn, also so ganz ohne Schubladen?
Die ideale Welt sieht für mich aus, dass, sagen wir mal, ein Film von Truffaut in Frankreich, Das wilde Kind, aus Perspektive eines Kindes erzählt, der läuft am Nachmittag und der läuft am Abend. Das ist für mich die ideale Welt. Und dass man eben es schafft, okay, das ist auch eine Zumutung für einen Verleih, zu sagen, okay, natürlich läuft er am Nachmittag für Familien, und da meine ich wirklich Nachmittag und nicht 14 Uhr. Und er läuft in Vorstellungen am Abend, weil wir das schaffen, dass Erwachsene sich für Kindheitsgeschichten interessieren. Warum sollten sie das nicht? Wir waren alle Kinder, wir haben alle mit Kindern zu tun. Und ich bin doch handwerklich nicht schlechter als jemand, der Erwachsenenfilm macht. Ich habe ein Regiediplom. Ich muss auch die guten Bilder finden, das richtige Licht setzen lassen, die richtigen Darsteller finden, was sicherlich in der Arbeit mit Kindern anders ist. Aber ich muss genauso mein Handwerk zeigen. Und es gibt überhaupt keinen Grund, dass sich Erwachsene nicht dafür interessieren und nicht berührt sein sollten.
Bernd Sahling, ich danke dir für das Gespräch.
Immer wieder gern mit dir.